HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Wegen der Energiekrise rücken jetzt kleine Kraftwerke ins Rampenlicht, die lange eher ein Nischendasein geführt haben, nämlich Biogasanlagen. Die gibt es auch in Hessen, aber wie effektiv sind sie wirklich? Biogasanlagen können zumindest das produzieren, woraus auch fossiles Erdgas besteht, nämlich reines Methan. Das kann aus Grasschnitt, Gülle oder auch Bioabfall aus der Tonne hergestellt werden. Und das lässt sich dann eigentlich wiederum problemlos in Gasleitungen speisen. Aber kann uns das wirklich in der Energiekrise retten? Dieser Frage ist Wolfgang Kettfleisch nachgegangen und hat sich zwei Beispiele aus Hessen angeschaut.
Auf der großen Deponie in Flörsheim-Wicker wird aus Gas Strom und Wärme erzeugt. Ein Teil des Brennstoffs kommt frei Haus. Im Bauch der einstigen Kreismülldeponie des Main-Taunus-Kreises gärt es immer. Neben dem Deponiegas gibt es noch eine zweite Energiequelle, die örtliche Biogasanlage, die mit dem Inhalt der Biotonnen aus der Region gefüttert wird. Laut Peter Wagner, der beim Betreiber der Rhein-Main-Deponie GmbH fürs Umweltmanagement zuständig ist, hat sich der Mix bewährt.
Im Mischgasbetrieb kann das sehr gut verwertet werden und man kann diese Blockheizkraftwerke, die dann Strom und Wärme herstellen, gut betreiben.
Eines aber kann die Biogasanlage, die dabei mithilft, nicht: Methan erzeugen, das so rein ist, dass es ins Gasnetz geleitet werden könnte. Für Erdgasqualität bräuchte es eine neue Anlage und die ist beim kommunalen Deponiebetreiber kein Thema. Oder wie Wagner sagt:
Ein alter Kühlschrank ist zwar nicht gut, aber einen neuen zu kaufen ist nicht unbedingt immer die beste Lösung.
Die Biogasanlage im östlichen Rhein-Main-Gebiet erfüllt ihren Zweck und der besteht nicht darin, das Gasnetz zu speisen. Bei einer Biogasanlage in Großenlüder bei Fulda ist das anders. Sie ist vor 10 Jahren so konzipiert worden, dass dort aus dem Bioabfall vieler Haushalte reines Methan gewonnen und ins Gasnetz geleitet wird. Die Anlage der Biothan GmbH, einer Tochter des Energieversorgers Rhön Energie Fulda, ist was Besonderes. Wie Rhön-Energie-Geschäftsführer Martin Heun zu berichten weiß, fiel das dem Staat aber nicht weiter auf.
Wir haben 30 Millionen Euro Invest ausgegeben und haben aber keinen Cent Förderung erhalten.
Und als Bestätigung dafür, dass der Prophet im eigenen Land wenig gilt, kam noch diese Erfahrung hinzu.
Wir hatten kaum Interessenten in den letzten Jahren aus Deutschland, aber aus der ganzen Welt. Wir haben aus jedem Kontinent schon Delegationen empfangen und sind mit großem Interesse dort wahrgenommen worden.
In Hessen liefert verfeuertes Biogas rund 10% des Stroms, der aus erneuerbaren Energieträgern gewonnen wird. Der Anteil von Biomethan, das ins Netz eingespeist werden kann, ist viel kleiner. Früher hat wohl auch der Preis verhindert, dass es bergauf geht. Aber das, sagt Martin Heun, gelte seit Februar nicht mehr.
Mittlerweile ist Bioerdgas deutlich günstiger als das Erdgas, das wir an den Märkten zukaufen können.
Und das, obwohl in Großenlüder viel Zeit und Geld fürs Sortieren draufgeht. Beim korrekten Füllen der Biotonne ist nämlich noch viel Luft nach oben.
Wegen der Energiekrise rücken Biogasanlagen immer mehr in den Fokus. Wie effektiv sie tatsächlich sind, das hat sich hr-Info-Reporter Wolfgang Kettfleisch angeschaut. Ja, und Not ist bekanntlich die Mutter der Erfindung und das gilt auch ein Stück weit in Sachen Klimakrise. Viele Unternehmen versuchen, ihre Produktion nachhaltiger zu gestalten und Lufthansa Cargo zum Beispiel will auch wachsenden Müllbergen den Kampf ansagen. Und zwar mit sogenanntem Upcycling. Was das genau ist und wie es funktioniert, das hat sich hr-Info-Reporter Franco Foracci angeschaut.
Wir stehen mitten auf dem Wertstoffhof von Lufthansa Cargo. So nennen sie den Platz, wo allein im vergangenen Jahr 2200 Tonnen Recyclemüll zusammenkamen. In großen Metallbehältern sind Folien, Kartons, alte Arbeitskleidung, Elektroschrott, Holz. Sogar massenweise die Gurte aus den Frachtfliegern. Wir treffen hier Bettina Mörth. Sie ist Umweltmanagerin bei Lufthansa Cargo. Die Gurte haben ein gesetzliches Ablaufdatum, erklärt sie mir, aus Sicherheitsgründen.
Die Alternative, die Idee ist halt das Upcycling, also einem Produkt einen neuen und einen anderen Zweck zu geben.
Also es sind Gurte und die werden dann gewaschen und dann wird noch was anderes draus gemacht. Ja?
Gewaschen, zerschnitten, so dass wir das weiter verwenden können für einen anderen Zweck, für andere Produkte, für Taschen dergleichen. Das sind die Ideen, die jetzt im Raum stehen.
Und das ist nur eine Abfallquelle für das Upcycling als neue Recyclingstrategie. Die wichtigste sind ausgemusterte Frachtcontainer. Lufthansa Cargo tauscht aktuell alle alten Spezialbehälter aus. Auf dem Cargo-Gelände stehen zwei davon zum Vergleich. Sie erklärt mir, den Unterschied.
Hier haben wir noch den schweren, richtigen Aluminiumcontainer. Da drüben sehen Sie einen Lightweight-Container. Das sind die Seitenwände eben nicht mehr aus Aluminium, sondern aus diesem Material, aus dieser Plane hier drüben. So, das heißt, es ist leichter und wiegsamer und somit sparen wir Kerosin ein.
4.300 Frachtcontainer fliegen für die Lufthansa um die Welt. Bekommen sie nach 12 Jahren zu viele Kratzer und Beulen ab, landen sie auf dem Wertstoffhof. Für Marketingfrau Franz auch ein Segen.
Wir haben geschaut, wie kann man es schaffen, die Geschichte des Containers weiter zu erzählen und eben diese Ressource nicht zu verschwenden, sondern in eine Second Life, in den zweiten Produktlebenszyklus zu überführen.
Und aus alten Frachtcontainern lasse sich viel Schönes machen, sagt sie. Kleine offene Vogelhäuschen mit Containerlook etwa, Kofferanhänger, Getränketabletts, alles mit Kratzer und Patina. Und bald auch Reiseköfferchen aus den biegsamen alten Aluwänden. Bald soll man sie alle kaufen können. Nach und nach werden sie auf eine eigene Internetseite des Cargo Fanshops gestellt. Im Herbst ist der offizielle Start.
Mit Upcycling gegen wachsende Müllberge. Das hat sich jetzt das Unternehmen Lufthansa Cargo auf die Fahnen geschrieben. Franco Foracci hat uns darüber informiert. Am 2. August stirbt ein Mann bei einem Polizeieinsatz im Frankfurter Bahnhofsviertel. Mehrere Polizeikugeln haben ihn getroffen, eine ist tödlich. Der 23-Jährige hatte in einem Hotel offenbar zwei Prostituierte bedroht. Die haben das auf der Straße einer Polizeistreife erzählt und weil sie von einer Waffe gesprochen haben, hat das einen SEK-Einsatz ausgelöst, der letztlich mit dem Tod des Mannes geendet ist. Jetzt, 3 Wochen später, erhärtet sich der Verdacht, dass bei diesem Polizeieinsatz etwas schief gelaufen sein könnte. Unsere Gerichtsreporterin Heike Borowka hat in diesem Fall recherchiert und wir haben sie vor dieser Sendung gefragt. Heike, was weiß man denn mittlerweile darüber, warum überhaupt geschossen wurde?
Ja, das ist die große Frage, die sich stellt. Vielleicht müssen wir einen Schritt davor mal hinschauen. Da ist nämlich zunächst ein Hund reingeschickt oder vorgeschickt worden in diese Situation, in dieses Hotelzimmer. Jetzt muss man wissen, ein Polizeihund, wenn der eingesetzt wird, der hat eines gelernt, der muss sich festbeißen und der beißt genau einmal zu und dann muss der Hundeführer hergehen und muss den Hund lösen. Wenn ich also einen Hund in eine solche Situation reinschicke, dann habe ich damit schon so eine bestimmte Eskalationsstufe erreicht und das genau ist hier passiert. Und dann sind irgendwann diese Schüsse gefallen. Insgesamt 6 Stück waren es. Wie viel Zeit zwischen dem Einsatz des Hundes und den Schüssen vergangen ist, das kann ich nicht beantworten, weil es mir bislang niemand beantwortet. Ich kann aber so viel sagen, dass der tödliche Schuss von oben in den Kopf getroffen hat. Jetzt wissen wir nicht genau, lag das vielleicht daran, weil er sich wegbewegt hat, weil er vielleicht hingefallen ist und deshalb so getroffen worden ist. Bei der Obduktion ist nicht rausgekommen, in welcher Reihenfolge die Schüsse ihn getroffen haben. Aber die entscheidende Frage bleibt natürlich immer noch, warum ist überhaupt geschossen worden?
Was hätte die Polizei denn sonst machen können?
Naja, die Polizei hat einige Möglichkeiten. Und jetzt sagen uns Insider, außerdem hätte es doch alle Zeit der Welt gegeben. Also warum ist da kein Taser eingesetzt worden? Das sind diese Elektroschocker, mit denen ich über eine Distanz von 7 Metern auf jemanden einwirken kann. Da muss ich gar nicht hingehen. Warum ist nicht mit Gummigeschossen auf ihn gezielt worden? Warum ist dieser Hund da reingeschickt worden? Ein Hund, den ich in der Regel nicht in engen Hotelzimmern einsetze, sondern wenn ich so Gefährdungslagen auf der Straße hatte. Also zusammengefasst scheint mir schon so zu sein, dass es verschiedene andere Möglichkeiten noch gegeben hätte.
Was sagen jetzt die zuständigen Behörden dazu?
Naja, die sagen naturgemäß, würde ich behaupten, nicht so viel dazu. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Ermittlungen ja noch im vollen Gange sind. Da will man sich nichts gefährden. Gegen den Polizisten wird ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags. Das ist der Polizist, der geschossen hat. Das ist üblich in solchen Fällen. Das ist nichts Außergewöhnliches. Wir haben viele Fragen dem Landeskriminalamt geschickt. Ein paar hat das LKA uns beantwortet. Unter anderem gibt es diesen Verdacht, dass dieser Polizeihund, der da eingesetzt worden ist, ganz frisch im Dienst sozusagen war. Dazu sagt das LKA, der eingesetzte Hund sei voll ausgebildet gewesen, es sei ein SEK-Hund gewesen. Er und der Hundeführer hätten alle Übungen während der Ausbildung erfolgreich bestanden. Und die Staatsanwaltschaft bestätigt uns die Schüsse, die da gefallen sind, auch wo sie hingetroffen haben, nämlich alle in den Oberkörper und in den Kopf. Und ansonsten verweisen sie natürlich natürlich auf die laufenden Ermittlungen. Jetzt haben die Linken im Landtag einen Berichtsantrag gestellt. Die haben auch viele Fragen, die sie gestellt haben. Mal gucken, ob es da Antworten gibt.
Was genau ist passiert beim Polizeieinsatz im Frankfurter Bahnhofsviertel Anfang August, bei dem ein 23-jähriger Mann von den Beamten getötet worden ist? hr-Info-Reporterin Heike Borufka ist dieser Frage nachgegangen. Lange ist die deutsche Leichtathletik totgesagt worden, doch Totgesagte leben ja bekanntlich länger. Bei den European Championships haben die deutschen Sportlerinnen und Sportler jedenfalls eine gute Figur gemacht und fleißig Medaillen gesammelt. Zum krönenden Abschluss des Wettbewerbs gab es jetzt auch noch Gold für die Sprintstaffel der Frauen. Und mit dabei waren zwei Sprinterinnen aus Wetzlar. Mehr dazu von Klaus Pradella.
Deutschland in Führung, noch 100 Meter zu laufen. Der Wechsel auf Rebecca Hase. Die letzten Meter, noch 80 Meter. Großbritannien ist raus, Polen ist auf 2, die letzten Meter und es sind noch 10, es sind noch 5 und jetzt ist die Kirsche auf der Torte. Gold! Gold für Deutschland!
Riesenabschluss für das deutsche Team bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Rebecca Hase vom Sprintteam Wetzlar läuft das Staffelrennen souverän ins Ziel.
Es war unglaublich. Es ist eine Welle von Energie durch dieses Stadion gewogen und wir haben halt gewusst, wir werden davon getragen und bringen das Ding jetzt nach Hause.
Zuvor hatte ihre Wetzlarer Clubkollegin Lisa Meyer das Staffelholz an Gina Lückenkämper übergeben. Dabei hatte die 26-jährige aus Langönz-Niederkleen nach vielen Rückschlägen in den letzten Jahren gar nicht mehr mit einem Einsatz bei der EM gerechnet.
Ich habe den Vorlauf schon mit jedem Atemzug genossen. Ich habe nicht damit gerechnet, hier im Finale nochmal laufen zu dürfen. Das war wirklich überwältigend.
Zu Hause in Wetzlar fieberten viele mit ihr und dem gesamten Staffelteam mit. Einer davon ist der Wetzlarer Sportamtsleiter Wendelin Müller.
Der Wechsel auf Lisa, der war eigentlich nicht so, wie man es sich gewünscht hätte. Dann hat Lisa aber auf der Gegengerade, glaube ich, einen Riesenlauf hingelegt. Ab da habe ich es stehend erlebt und mitgefiebert. Und wie Rebecca das dann auf der Zielgeraden nach Hause läuft, war großartig.
Und auch Corinna Koschee, die Vorsitzende vom Sprintteam Wetzlar, bankte vor allem mit Lisa Meyer mit.
Nach dieser doch jetzt schon sehr, sehr langen Zeit, wo es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren wieder konstanter und stabiler läuft, aber noch nicht so wirklich richtig rund, waren wir einfach mega glücklich für Lisa, jetzt doch zu zeigen, was sie kann.
Großes Drama dagegen bei der Sprintstaffel der Männer. Durch einen vollkommen missglückten Wechsel vom Wetzlarer Startläufer Kevin Kranz zu Joshua Hartmann schied das Team aus. Corinna Koschee erlebte deswegen ein Wechselbad der Gefühle.
Sowas kann immer mal passieren. Das ist nicht schön, das ist traurig, gerade für die vier Jungs, die da auf der Bahn standen. Da war ganz viel möglich, ganz viel drin, aber es hat halt diesmal nicht sollen sein.
Dafür war der Sieg der Frauen umso schöner und zumindest die beiden Wetzlarerinnen werden in Kürze in der mittelhessischen Sportstadt groß empfangen. Das verspricht jedenfalls Sportamtsleiter Wendelin Müller.
Gold bei den European Championships. Die deutsche Sprintstaffel der Frauen hat zum Abschluss des Turniers EM-Gold geholt. Infos dazu hatte Klaus Pradella. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.